Disclaimer.
In diesem Podcast geht es um Pädophile, Kindesmissbrauch und damit zusammenhängende Taten und Ereignisse. Die Geschichten der Therapeuten und Pädophilen sind so in Wirklichkeit passiert. Auch das Thema Sexualität und verschiedenste sexuelle Neigungen werden besprochen. Sollten dir diese Themen Unbehagen bereiten, schalte nun lieber weg.
Ich kann nur schauen, dass es halt eben nie wieder passiert, ja. Aber ich kann es halt leider nicht zu 100% versprechen. Das ist leider Fakt.
Michi ist pädophil.
Ich bin Täter, das muss ich ganz klar sagen.
Er hat Kinder und ist verheiratet.
Meine Frau ist dazugekommen und die hat gesagt, ja, stimmt das. Ich hab's zum Glück sofort zugegeben. Das war jetzt der Punkt, das war zu viel, ne?
Und ganz ehrlich, man sieht ihm seine sexuelle Neigung nicht an. Und darum geht's heute. Wir reden über die Pädophilen selbst. Natürlich begleitet uns Michi und seine Geschichte wieder durch den ganzen Podcast.
Kein Täter werden. Ein Leben mit Pädophilie. Der Podcast.
Die Notizen sind ausgedruckt. Der letzte Schluck ist auch nochmal getrunken. Und das heißt, wir sind bereit für Folge Nummer 4. Kein Täter werden. Wir sprechen hier in diesem Podcast über Pädophilie und viele Dinge, die damit auch zusammenhängen. Bei mir ist Elisabeth Quendler-Adamo, auch tätig beim Projekt Kein Täter werden, ansonsten an der Universität Ulm. Und auch dabei heute wieder Matthias Mörle, selbes Spiel eigentlich, auch bei der Uni Ulm und aktiv beim Projekt Kein Täter werden. Danke an euch beide, dass ihr hier seid.
Gerne.
Ihr arbeitet hauptberuflich mit Pädophilen zusammen. Wir haben viele Themen in den letzten Folgen schon abgehandelt. Heute würde ich mich gerne mit euch ein bisschen über den Pädophilen selbst unterhalten. Wir haben zum Beispiel in der letzten Folge über Vorurteile gesprochen und da habe ich gesagt, wenn ich an einen Pädophilen denke, dann denke ich irgendwie sofort an einen älteren Mann in einem Trenchcoat, der ein bisschen schummrig aussieht, irgendwo in einer schlecht beleuchteten Ecke steht und wartet, bis sein Kind vorbeiläuft. Da haben wir drüber gesprochen, das liegt zum einen vielleicht daran, dass das in Hollywood und Co. immer wieder so dargestellt wird und dass sich dann ein Bild im Kopf verfestigt, das aber so gar nicht unbedingt stimmt, weil Elisabeth, du hast mir schon erzählt, das geht ja irgendwie durch alle Bevölkerungsschichten und es gibt nicht den einen Pädophilen.
Ganz genau, ja.
Wenn ihr jetzt eure Gruppentherapie habt, was sind denn da so für Charaktere? Was sitzen da bei euch für Menschen? Ich weiß, ihr dürft jetzt natürlich nicht erzählen, wer genau da sitzt, aber, oder Matthias, was sind das so für Menschen bei euch?
Ganz witzig, dass du das fragst, weil das war tatsächlich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, bevor ich quasi in diese Therapie kam. Und ich war dann tatsächlich überrascht, welche Leute das sind. Und aus dem Bauchhaus würde ich jetzt sagen, gefühlt totale Normalos, die man vielleicht auch nicht in eine Schublade stecken kann zuerst mal. Also wirklich vom äußeren Eindruck her erstmal eigentlich normale Personen, die eben diese Präferenzbesonderheit haben, was sich dann irgendwann rausstellt. Aber primär erstmal nicht erkennbar, dass es irgendwie Pädophile sind. Also das, was du jetzt meintest mit dieser Vorstellung, dass der besonders aussieht und so weiter, hat sich bei uns nicht bestätigt an der Stelle.
Klar gibt es die Vorurteile, ne? Dass es alles irgendwelche schmuddelige Asoziale sind, die da in irgendwelchen Wohnwegen, in irgendwo in assligen Wohngegenden wohnen. Nein, ich kann also nur bestätigen, das sind normale Leute, alle Berufsgruppen, das sind alle, also die in unserer Gruppe, das sind wirklich alles tolle Leute, muss ich sagen, wirklich intelligente Leute, sympathische Leute, die haben halt leider diese Neigung.
Das hast du gerade schon gesagt, die man nicht in eine Schublade stecken kann. Ist das ein Problem, dass ihr zwei habt, dass zu oft diese Patienten, mit denen ihr arbeitet, in eine Schublade gesteckt werden?
Ja, auf jeden Fall. Also in dem Moment, wo was passiert, heißt sofort, die Pädophilen oder der Pädophile oder ein Pädophilenring wurde gesprengt. Also das ist ein Thema, wo sehr, sehr oft und sehr schnell mit Schlagworten alles ausgedrückt wird. Und das ist natürlich auch das große Problem, dem sich die Menschen, die wirklich pädophil sind, auch stellen müssen, weil die sehr, sehr schnell in eine Schublade gesteckt werden.
Und ich glaube, genau vor dieser Schublade haben viele Angst, weswegen die sich quasi auch nicht outen, weil diese Schublade gibt es ja in der Öffentlichkeit quasi, Pädophilie und so weiter, und die Personen haben Angst, in diese Schublade reinzukommen, und deswegen ist ja auch so ein großes Tabuthema, dass Personen sich eben nicht offenbaren können, jetzt im alltäglichen Leben oft nicht, und sich stattdessen eben an das Projekt wenden.
Um sich zu outen, muss man ja erstmal sich selbst im Klaren sein, dass man pädophil ist. Das passiert entweder zum Beispiel, wenn man eine Straftat begeht zum Beispiel. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die vielleicht schon im Vorhinein denken, Hilfe, mit mir stimmt was nicht. ich sollte mir vielleicht Hilfe suchen. Wie merke ich denn, da stimmt was nicht? Also gibt es eine Checkliste, die Patienten durchgehen können oder Menschen, die vielleicht Angst haben, pädophil zu sein? Wie sehen da die ersten Schritte aus? Woran merke ich, dass ich eventuell unter Pädophilie leide?
Also tatsächlich kann ich das mit einer Gegenfrage beantworten. Die musst du jetzt nicht beantworten, aber die Frage kannst du dir stellen. Wann wurde dir bewusst, was dich sexuell erregt, was dich anmacht und wie hast du das festgestellt? Das unterscheidet sich gar nicht von den Patienten, die zu uns kommen. Das beginnt in der Geschlechtsreifeentwicklung und in dem Moment, wo sozusagen erste Masturbation, erste Situationen auch als sexuell erregt erlebt werden. Und das ist eine ganz normale Entwicklung, die wir alle durchmachen im Laufe unserer Pubertät. Und dann bildet sich relativ klar für viele heraus, auf welche Reize sie sexuell erregbar sind. Und daher wissen das unsere Patienten meistens schon relativ früh.
Angefangen hat es bei mir bewusst so mit 2021, dass ich da Zeitschriften entdeckt habe, wo eben junge Mädchen, FKK-Zeitschriften waren das, abgebildet waren und das hat mich sehr stark angesprochen.
Ganz selten ist es so, dass das jemand auch vor sich geheim hält und das sozusagen über sehr viele Jahre für sich verdrängt. Da muss man auch schon wirklich ein Verdrängungskünstler sein. Also tatsächlich ist das etwas, was alle eigentlich von uns behandelten Patienten erzählen, dass sie das schon sehr früh für sich wussten. Dann ist allerdings der nächste Schritt natürlich zunächst mal zu hoffen, dass sich das irgendwie wieder verwächst. Und erst dann, wenn deutlich wird, dass das ein festgefahrenes Muster ist, dann entsteht häufig parallel eben auch der Leidensdruck, dann die Motivation, sich da eben Unterstützung zu holen oder eben auch sich therapeutisch begleiten zu lassen.
Aber Sexualität ist ja was, das entwickelt sich in der Pubertät, würde ich jetzt mal ganz, ganz laienhaft sagen. Wenn sich sowas in der Pubertät entwickelt, kann ich dann überhaupt in diesem Moment schon sagen, ich bin pädophil, weil dann ist man selber vielleicht erst 12, 13, 14 Jahre alt. Und also hat man dann schon das Bewusstsein, da läuft was falsch oder wie ist das?
Also da muss ich gleich widersprechen.
Okay.
Tatsächlich ist nach Freud zumindest, sind wir alle schon im Kleinkind- und Säuglingsalter sexuelle Wesen. Das heißt, auch Säuglinge und Kleinkinder erleben Sexualität. Wir erleben das ja auch bei Kleinkindern sehr häufig. Wenn die Windel weg haben, dann beginnen die auch an sich rumzuspielen, sich selber auch sexuell zu erfahren und auszuprobieren. Tatsächlich ist aber das, was du meinst, absolut richtig. Also dieses sexuelle Erregungsmuster, das ist etwas, was wir erst sehr spät, erst in der Pubertät dann für uns herausfinden. Und bei gerade bei Kindern und Jugendlichen müssen wir da sehr vorsichtig sein, weil da sich sozusagen auch noch viel entwickeln lässt. Wir können da auch schon relativ früh in Kinder- und Jugendlichen Projekten therapeutisch eingreifen. In Ulm haben wir sowas leider nicht, noch nicht. Aber tatsächlich ist das etwas, wo sich allmählich schon da dieses Erregungsmuster deutlich zeigt. Viele Jugendliche dann erstmal damit alleine bleiben, sich nicht drüber sprechen trauen. Einzelne aber den Mut haben, schon da zu kommen. Mit 16 Jahren haben wir schon Anfragen, wo dann 16-Jährige kommen und sagen, also ich glaube, ich bin pädophil und ich brauche Hilfe. Und insofern ist das etwas, wo wir dann erst mit 18 die Diagnose stellen tatsächlich, weil wir eben auch ein Erwachsenenprojekt sind und auch da noch die Diagnose relativ vorsichtig vergeben, also eher Verdachtsdiagnosen stellen und das dann zu einem späteren Zeitpunkt klar wird und sich dann wirklich sozusagen als fester Bestandteil der Sexualität herausstellt.
Und es wäre dann, glaube ich, eigentlich so das typische Bild quasi, dass in der Pubertät vielleicht noch Gleichaltrige bevorzugt werden, aber irgendwann dann das Alter eben dieser bevorzugten Person stehen bleibt und die Person, der Betroffene vielleicht dann irgendwann 25 ist, 30 ist, aber immer noch 13, 14, 15-jährige Mädchen oder Jungs gut findet, jetzt gerade bei Hebephilie, wenn es jetzt nicht um Pädophilie explizit geht.
Wenn ich als hetero- oder homosexueller Mensch ist es dann so, dass ich das Alter der Menschen, auf die man steht, das geht parallel oder ungefähr gleich mit dem eigenen Alter mit? Kann man so sagen, oder?
Grundsätzlich in der Sexualentwicklung ist es meistens so, dass sich das immer an gleichalte oder etwa gleichaltrige Personen richtet. Und so wie Matthias gerade ganz richtig gesagt hat, ist das so, dass dann bei unseren pädophilen Patienten, die sagen das dann auch so, die beschreiben das, ab einem bestimmten Alter bin ich älter geworden, aber die Kinder, die mich sexuell erregen, die sind jung geblieben. Also das heißt, irgendwann entsteht dann so eine Differenz, die wird dann halt immer deutlicher und dann wird es dadurch auch immer klarer, dass da eben die Entwicklung stecken geblieben ist, würde ich jetzt mal so ganz platt formulieren. Und die Kinder eben in dem Alter geblieben sind und der Betroffene wird halt dann immer älter, und bleibt halt auf das Kind oder auf den Jugendlichen sexuell erregt.
Meine Tochter kam dann in die Pubertät und hat dann auch ihre Freundin mit nach Hause gebracht. Die war natürlich auch dann im Alter, so 11, 12. Und da ist dann eben passiert, also eben, dass ich dann auch übergriffig geworden bin. Also ich habe dann wirklich der Freundin von meiner Tochter wirklich auch angefasst. Sie hat nicht Nein gesagt und ich habe das als Ja gedeutet. Ne? Und das ging dann auch über längere Zeit.
Die sexuelle Neigung kann man sich ja nicht raussuchen. Also ich kann nicht sagen, ich will auf Frauen stehen und dann stehe ich auf Frauen. Oder in dem Fall eben, ich will nicht auf Kinder stehen und dann stehe ich nicht auf Kinder. Aber wie ist das denn? Lässt sich das vielleicht irgendwie in der eigenen Kindheit beeinflussen? Also gibt es Faktoren, die zum Beispiel jemand, der später eine Pädophilie entwickelt oder merkt, er ist pädophil, in seiner eigenen Kindheit vielleicht erlebt hat und die das Ganze irgendwie in eine gewisse Richtung drängen?
Also das ist, würde ich sagen, retrospektiv, also im Nachhinein betrachtet, finden wir solche Situationen durchaus sehr häufig, wo eine möglicherweise auch schon eine Disposition besteht und dann durch irgendwelche Ereignisse, die, ich mag das Wort traumatisch nicht so gerne, weil das so, so oft gebraucht wird und auch missbraucht wird, aber wo Situationen entstehen, mit denen der Betroffene in der Situation einfach überfordert war. Und das können erst sexuelle Erlebnisse mit Gleichaltrigen sein. Beispielsweise beginnt jemand mit 10 an Gleichaltrigen Interesse zu haben und auch mit denen sexuelle Erfahrungen zu sammeln, die aber dann so schlimm und negativ erlebt werden, dass dann möglicherweise da sozusagen die Wiederholung bleibt bis ins hohe Erwachsenenalter. Das ist aber etwas, was wir nur retrospektiv sagen können und wir können nicht schon im Voraus jetzt sozusagen präventiv Eltern sagen, Achtung, wenn bei eurem Kind das oder das passiert, dann ist die Gefahr groß, das. Das können wir nicht und wir haben auch bis heute noch gar nicht wirklich klar, was sind Auslöser, was sind Ursachen für eine Pädophilie. Da wird nach wie vor geforscht, seit vielen Jahren und wir haben heute uns darauf geeinigt, dass es das sogenannte biopsychosoziale Modell ist. Das heißt, es gibt eine biologische Vulnerabilität, also eine gewisse genetische Disposition vielleicht. Dann gibt es soziale und psychologische, psychische Bedingungen sozusagen, die dann diese Pädophilie bedingen.
Wenn du sagst, ihr habt euch darauf geeinigt, dann heißt das aber, es ist wahrscheinlich der aktuelle Stand der Forschungen, aber da ist noch nichts final. Also das kann vielleicht in 10 Jahren nochmal ganz anders aussehen.
Ganz genau. Also ich hatte es, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Serie von uns gesagt, dass tatsächlich manche Kollegen und Kolleginnen dann neurobiologisch forschen. Also da gibt es dann hirnorganische Studien, die gemacht werden, wo man schaut, was im Hirn möglicherweise verändert sein könnte. Andere Kollegen, und zu denen zähle ich mich jetzt zum Beispiel auch, gehen stärker von Entwicklungsbedingungen aus. Das hat auch ein bisschen was mit der Herkunft zu tun, aus welcher Schule psychotherapeutisch wir kommen oder auch Arzt oder Psychologe. Also wir haben da einfach unterschiedliche Vorstellungen und deshalb habe ich auch gesagt, wir haben uns auf das geeinigt.
Was ich aber spannend finde, du hattest ja auch gerade die Gene erwähnt, das hört sich dann für mich als Laien wieder so an. So aller, es ist einfach vorherbestimmt. Also du hast wirklich, da ist nichts, was du tun kannst. Es ist wirklich, blöd gesagt, wenn du Pech hast, ist es einfach so.
Ja, also wir erleben das auch bei Patienten, dass Patienten zu uns kommen, die sagen, also ich habe eine Pädophilie. Wir stellen das dann auch tatsächlich so fest, wir diagnostizieren das. Und die erzählen dann schon in der Vorgeschichte, mein Vater oder mein Großvater haben das auch gehabt. Also das ist tatsächlich in der Familie auch schon bekannt.
Okay.
Und da würden wir ja so eine genetische Disposition auch dann vermuten, wenn das sozusagen schon Generationen davor in der Familie war.
Aber
wir haben keine Sicherheit.
Ist jetzt eine Vermutung, wollte ich gerade sagen. Also das ist noch nicht festgestellt, dass sich das irgendwie vererbbar wäre.
Genau.
Und jetzt können wir natürlich die Frage aufwerfen, ob wirklich jeder Fall gleich ist. Also es kann ja auch sein, dass es Personen gibt, wo wirklich die Genetik eine große Rolle spielt. Und es kann aber sein, dass es andere Personen gibt, wo die sozialen Einflüsse jetzt einen größeren Einfluss haben. Also es kann, ja, wie gesagt, sein, dass nicht jeder Fall gleich gelagert ist. Aber das wissen wir einfach nicht ganz genau.
Mhm. Es gibt ja auch, man kann schon fast sagen, Aktivisten, die sagen, Pädophilie ist was Normales. Das sollte jetzt nicht unbedingt unter Strafe stehen. Was sind denn das für Menschen? Sind das selbst auch pädophile Menschen, die für sowas propagieren?
Ja, also ich würde denken, im Überwiegenden sind das auch pädophile Menschen. Klar, die hätten ja sonst kein Interesse, da sowas zu vertreten und dafür zu kämpfen. Wir haben diese Bewegung ja auch in den 70er Jahren gehabt, dass sozusagen da wirklich Aktivisten oder eben Menschen sich dafür stark machen, dass die Pädophilie als eine unter Anführungsstrichen normale und unproblematische sexuelle Orientierung anerkannt wird, dass da aber eben auch Kinder zu Schaden kommen. Natürlich haben wir nicht bei jedem Kind, das sexuell missbraucht wurde, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass ein sexueller Missbrauch eine ganz große Bandbreite an Handlungen beinhaltet, die unterschiedlich stark das Kind auch im Erwachsenenalter möglicherweise oder zumindest langjährig dann beeinflussen können und manche eben auch dadurch sehr schwer krank werden mit schweren psychischen Störungen als Folge und manche das relativ gut scheinbar wegstecken.
Beim ersten Opfer, das war also noch weit vor der Therapie, habe ich das Gespräch gesucht und habe auch gefragt, ja, wie es damit umgeht und so. Und sie war eigentlich relativ cool. Also ich muss echt sagen, auch wieder nicht normal, dass die das eigentlich scheinbar nicht belastet. Bis heute nicht. Also ich habe heute noch Kontakt mit ihr. Ich rede mit ihr normal. Es ist ja alles irgendwie. Sie hat wohl gesagt, ich war wohl so ein Ersatzvater, weil ich natürlich, klar, ich habe viel für die Aufmerksamkeit getan. Ne? Da hat man viele gemeinsame Tätigkeiten gemacht. Das hat sie sich auch genossen. Dass ich das natürlich missbraucht habe, ist natürlich keine Entschuldigung dafür. Aber sie hat mir wohl verziehen, so hat sie es mir mal gesagt, und sei wohl kein Thema.
Und da gibt es auch immer die Diskussionen. Wenn ich dem Kind, ich tue ihm ja nicht weh, ich schade dem Kind ja nicht, das wissen wir ja gar nicht. Oft sind die Folgen tatsächlich erst Jahre später erkennbar. Und deshalb ist eben die Pädophilie unter Strafe, also die Handlungen unter Strafe gestellt und die Pädophilie gilt eben deshalb auch als eine Krankheit.
Wie ist es denn für euch oder vielleicht auch allgemein für das Projekt Kein Täter werden? Wie steht ihr solchen Aktivisten entgegen? Weil, also ich habe ja einerseits schon öfters rausgehört jetzt in unserem Podcast, dass ihr schon dafür werbt, dass ein bisschen mehr Verständnis für die Pädophilen an sich da sein muss, weil, wie wir gerade festgestellt haben, das sucht sich niemand aus, niemand macht das gerne, niemand ist freiwillig pädophil. Aber andererseits ist natürlich ganz klar, wenn man sich an einem Kind vergreift, das geht nicht. Und wie ist das für euch, wie ist das für Kein Täter werden? Wie steht ihr zu solchen Aktivisten?
Ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz vorgreifen und einfach sagen, okay, Pädophilie als eines, als Neigung, die man sich nicht raussucht, und Pädosexualität, also wirklich aktiv Hands-on-Delikte beispielsweise an Kindern zu begehen, sind ja zwei verschiedene Dinge vielleicht auch erstmal, ja. Also ich kann meine sexuelle Präferenz nicht beeinflussen, aber ich kann durchaus beeinflussen, wie ich mich verhalte. Und das ist eben dieser essentielle Punkt auch bei uns im Projekt, dass genau diese Entscheidung getroffen wird und quasi die Pädophilie an sich nicht verurteilt wird, und deswegen werben wir auch für Verständnis. An der Stelle aber eben das Verhalten schon. Also diese Unterscheidung wäre mir an der Stelle jetzt nochmal wichtig. Genau, und dann zu den Aktivisten, Elisabeth, da kannst du wahrscheinlich du mehr dazu sagen an der Stelle.
Naja, im Prinzip hast du das ja schon richtig gesagt, also dass wir das sehr stark unterscheiden. Und Aktivisten grundsätzlich haben ja vielleicht ein ganz ähnliches Ziel wie wir. Also wir arbeiten ja tatsächlich auch daran, Verständnis zu erwirken, auch ein bisschen die Sicht von pädophilen Menschen darzustellen, damit die nicht in diese Schublade kommen, die wir ja schon angesprochen haben. das, was wir aber natürlich absolut vermeiden wollen, und das ist eben auch ja das Ziel letztlich oder ein Ziel des Projekts ist, wir wollen Übergriffe an Kindern und damit Schaden von Kindern abwenden. Und da kann es durchaus sein, dass wir unterschiedliche Ansichten haben wie die Aktivisten, die das betreiben.
Das ist Unsinn. Das sind Kinder, die wissen noch gar nicht, was dann passiert. Ne? Also da wird was schön geredet, was nicht schön ist. Also da habe ich ganz klare Meinung.
Ich finde immer, unterschiedliche Meinungen darf man haben. Wir haben Gott sei Dank auch eine Rechtsprechung, die eben diese Taten unter Strafe stellt. Das vertrete ich auch. Also ich bin auch dafür, dass Straftäter aufgedeckt und bestraft werden müssen. Aus meiner Sicht ist ein Strafrecht, das also die Strafen immer höher macht, ungünstig. Therapie wäre sinnvoll. Das ist sozusagen mein Zugang. Aber wenn es um die Aktivisten an sich geht, sehe ich, dass wir gemeinsame Punkte haben, die wir beide sozusagen verfolgen oder die wir erreichen wollen. Nämlich ein bisschen mehr Verständnis zu erreichen, aufzuklären. Gleichzeitig unterscheiden wir uns aber dann, wenn es eben um die Handlungen geht.
Wie ist denn die aktuelle Lage in Deutschland? Also wir haben schon gelernt, es gibt ganz grob geschätzt vielleicht 400.000 Männer in Deutschland, bei denen pädophile Gedanken auftreten können. Du sagst gerade, du würdest dir vielleicht wünschen, dass da mehr mit Therapie dann gearbeitet wird, statt mit immer noch stärkeren Bestrafungen.
Ja.
Aber wie ist die aktuelle Rechtsprechung denn zum Beispiel gerade? Gibt's eine richtige Tabelle, nach der ein Richter zum Beispiel geht und sagt, du musst jetzt 5 Jahre in den Knast, du musst 10 Jahre in den Knast?
Naja, es gibt natürlich schon Strafzeiten oder, oder sozusagen Strafhöhen, die als ein Kontinuum sozusagen den Richtern zur Verfügung stehen. Also jemand begeht eine Straftat, dann kann das mit einer Freiheitsstrafe zwischen, was weiß ich, 1 Jahr bis 5 Jahren bestraft werden. Das ist immer aber auch eine Ermessenssache. Also es wird dann natürlich schon auch sehr klar beurteilt, unter welchen Bedingungen hat diese Tat stattgefunden. Da gibt es dieses Zugunsten und Zulasten in der Rechtsprechung, wo dann eben auch abgewogen wird. Es muss eine Strafe natürlich auch angemessen sein. Also es gibt diese Angemessenheit. Tatsächlich ist es so, dass wir in der Rechtsprechung in den letzten 1,5 Jahren eine Strafrechtsreform hatten, gerade was Sexualstraftaten betrifft, die die Strafen deutlich angehoben haben. Das ist auch in der Praxis sichtbar. Also es gab eine Zeit, da waren Missbrauchsabbildungen zwar schon unter Strafe gestellt, aber jetzt gilt es als Verbrechen. Also das heißt, die Strafandrohung ist deutlich nach oben gestiegen, und es kann durchaus dazu kommen, dass auch Ersttäter direkt in die Justizanstalt müssen und ins Gefängnis gehen müssen, mit Freiheitsstrafe belegt werden, wenn eben das Delikt in einer, ja, ich würde mal sagen, von der Menge der Bilder und auch die Brutalität wird da beurteilt, wenn das ausreicht. Ist es natürlich etwas, was abschrecken soll. Wir sehen aber in der Realität, in der Praxis, dass es nicht abschreckt. Das sehen wir nicht im Projekt, das sehe ich in der Praxis, wo ich ja mit Menschen arbeite, die schon Ermittlungsverfahren haben, die oft beschreiben, dass sie während der Begehung der Tat tatsächlich diese Strafandrohung und alles, was damit zusammenhängt, vor sich selbst auch mal verdrängt haben und gar nicht darüber nachdenken. Das kommt dann erst im Nachhinein.
Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, diese Strafen schrecken nicht ab. Die Strafen können noch so hoch sein. Diese Neigung kann man ja nicht abschalten, das ist das Problem. Und wenn da einer das nicht gelernt hat, damit umzugehen, dann passieren solche Sachen, dass einer sich da noch mehr rein vertieft, sage ich mal, und dann noch viel schlimmer wird eigentlich, ja. Aber die Strafen alleine sind nicht abschreckend. Das kann ich aus eigener Erfahrung machen. Das hilft leider nicht, ja.
Ich bin eine Verfechterin davon und habe zum Glück da auch, würde ich sagen, manchmal Erfolg, zu sagen, es soll Bestrafung stattfinden, aber lieber mal noch auf Bewährung die Strafe aussetzen, plus eine Therapieweisung demjenigen zu geben. Das heißt, er muss sich dann in Therapie begeben. Und wenn die Therapie zufriedenstellend läuft, erreichen wir, dass dieser Mensch weiterhin seine sozialen Bezüge selber erwirtschaftet, ja, selber zur Arbeit geht, seine auch die Familie und so weiter draußen hält. aber gleichzeitig tatsächlich intensiv über die Tat nachdenkt und das hoffentlich nicht ein zweites Mal macht.
Das finde ich jetzt interessant, wenn du das sagst, weil zum Beispiel ganz klassischer Fall, wenn hier bei uns in der Umgebung was passiert, ein Sexualdelikt, ganz egal ob mit Kindern oder mit Frauen, mit Männern, dann lese ich ganz oft, wenn ich bei uns zum Beispiel bei Facebook dann in die Kommentare schaue, dass die Menschen nicht zufrieden sind mit dem Ergebnis der Strafe. Dann heißt es zum Beispiel 2 Jahre auf Bewährung oder 5 Jahre so. Während dann im Volksmund heißt es dann immer, ja, und wenn ich Steuern hinterziehe, bin ich gleich mal 10 Jahre so hinter schwedischen Gardinen. Das heißt, diese Diskrepanz findest du in diesem Fall, mal unabhängig davon, ob es die wirklich gibt, gar nicht so schlimm ist, also nicht die Strafe ist das Entscheidende, sondern wirklich, ob der Mensch angewiesen ist dann, also in so eine sogenannte Pflichttherapie, also wenn man das so nennen kann, das ist das Wichtige, Entscheidende.
Ja, also das heißt nicht, dass ich das gut finde, wenn Steuerhinterziehung so viel mehr bestraft wird. Also ich mache da keine Bewertung und vergleiche die Straftaten an sich nicht. Ich finde es auch nachvollziehbar, wenn Menschen nach höheren Strafen schreien. Denn wenn wir uns überlegen, dass es da Opfer gibt, die wirklich oft ihr Leben lang darunter leiden, dann ist natürlich immer die Frage, wäre das nicht angemessen, auch der Täter würde sein Leben lang leiden.
Ich kann aber auch verstehen, dass natürlich Leute sagen, das ist absolut unglaublich, was die Leute machen mit jungen Mädchen, das sind Kinder, ne? die werden missbraucht, ich kann es verstehen, dass dann Hass aufkommt, das ist hoch emotional. Ich kann es verstehen, dass Leute so reagieren. Ne?
Mhm. Das ist halt so ein bisschen was Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja? Und ich merke in der Praxis, dass es tatsächlich für die Menschen, die diese Taten begehen, sehr häufig etwas ist. Und wir sprechen jetzt, das möchte ich an der Stelle nochmal hervorheben, jetzt nicht über pädophile Menschen, sondern wir sprechen über Straftäter, die Sexualstraftaten begangen haben. Für die ist es tatsächlich oft so, dass die, wenn die diese Tat begangen haben, danach ganz massiv darunter leiden, Schuldgefühle haben, sich furchtbar schämen und die ganze Bandbreite an Reue zeigen und ganz viele ja auch freiwillig sich direkt in Therapie begeben, selber dafür bezahlen, weil das die Krankenkassen nicht übernehmen und oder in bestimmten Fällen oder in nur seltenen Fällen das übernommen wird. Und da finde ich, ist es schon wichtig, den Menschen die Möglichkeit zu geben, über sich nachzudenken, über das, was er getan hat, nachzudenken, damit er in der Zukunft das nicht mehr begeht. Sperren wir alle ein, sind das Menschen, die möglicherweise unterm Einfluss von anderen Inhaftierten sozusagen auf noch schrägere Gedanken kommen, möglicherweise eben ihren Job verlieren, die Familie verlieren und danach aus der Haft rauskommen, und dann in keinem System mehr aufgefangen sind, das sozusagen weitere Straftaten verhindert. Okay. Also insofern bin ich dafür, lieber eine Therapieweisung, die ja dann auch meistens Open-End ist. Also das kann dann auch mal 2 Jahre gehen oder länger.
Das entscheidet dann der Therapeut.
Richtig, okay. Genau. Oder dann eben zu sagen, die Therapieweisung sozusagen zu geben und dann gerne eine Strafe dazu zu geben, dass sozusagen, wenn eine Wiederholung stattfindet, dann die Freiheitsstrafe dementsprechend höher ausfällt. Dann wird ja auch die Bewährung widerrufen. Das ist das, wofür ich meistens plädiere. Es gibt aber auch Einzelfälle, wo man das nicht machen kann. Dafür gibt es Sachverständige, die das einschätzen, ob derjenige überhaupt therapiefähig ist und therapiebereit. Das ist sicherlich auch etwas, was im Prozess sozusagen beurteilt werden muss.
Jetzt sind wir natürlich ein bisschen abgeschweift. Wir reden ja eigentlich über den Pädophilen heute an sich, aber spannendes Thema und ich finde das auch toll, dass wir das mal besprochen haben. Ich habe ja mit Michi gesprochen, Patient von euch. Der hat mir so ein bisschen seine Lebenssituation umrissen und er ist verheiratet, lebt mit seiner Frau zusammen. Sie weiß von seiner Pädophilie, sie ist eine große Stütze für ihn. Ist das der Normalfall bei euren Patienten oder wie sehen die Lebenssituationen normalerweise aus bei euren Patienten?
Das ist, würde ich sagen, jetzt erstmal der überwiegende Teil unserer Patienten, die in einer Beziehung leben, die selber entweder eigene Kinder haben, manchmal auch Stiefkinder haben oder auch keine Kinder. Aber das ist, würde ich sagen, so der überwiegende Teil. Wir haben aber natürlich auch einzelne Patienten, die keine Beziehung haben. weil sie auch nicht sexuell erregbar sind auf erwachsene Menschen, mhm, und die dann ihr Leben für sich alleine leben.
Es ist aber möglich, dass man zum Beispiel parallel seine, also zum Beispiel auf seine Frau steht, die sexuell anziehend findet, aber eben auch gleichzeitig Kinder.
Genau, also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, das wichtig wäre, wenn wir jetzt von Patienten von uns sprechen, dann heißt es nicht, dass die ausschließlich pädophil oder hebephil sind, sondern viele von denen haben auch noch einen teleiophilen Anteil. Teleiophil heißt quasi die sexuelle Anziehung auf Erwachsene. Und ich würde eigentlich sagen, dass das bei uns der Regelfall wäre. Also dass Patienten so ein ganzes Spektrum, mhm, haben, das sie gut finden und dass da eben neben den Erwachsenen dann eben auch noch jugendliche Anteile mit dabei
hebephil
sind. Oder, genau, hebephil oder eben pädophile Aspekte noch mit dabei sind.
Okay. Und wenn ihr jetzt so mal zurückdenkt an eure Patienten, die ihr in den letzten Jahren bei dir, Elisabeth und Matthias, bei dir vielleicht in den letzten Monaten dabei waren, gibt es da Patienten, gibt es Geschichten, die euch selbst im Kopf bleiben und die ihr, wo ihr euch sicher seid, das werdet ihr nicht mehr vergessen, ob positiv oder negativ, mal völlig unabhängig davon?
Ja, also es gibt tatsächlich wenige negative Geschichten, die uns im Kopf bleiben. Das sind auch die, die uns dann emotional sehr berühren, wenn Menschen rückfällig werden trotz Therapie. Mhm. Das berührt uns natürlich sehr, das ist gar keine Frage. Wir mögen ja sowohl unsere Patienten als auch wollen wir ja die Kinder schützen. Wenn uns das nicht gelingt, dann macht das natürlich was mit uns. Gleichzeitig gibt es auch ganz tolle Geschichten und das ist zum Glück auch der überwiegende Teil, wo wir beispielsweise Menschen kennenlernen. Also ich erinnere mich an einen Patienten zurück, der sehr gebildet war, ein sehr intelligenter Mann, auch sehr erfolgreich in seinem Leben, fortgeschrittenen Alters, der zu uns kam und ausschließlich auf Kinder sexuell erregbar reagiert hat. So war jedenfalls die Ausgangsposition. Er war dann bei uns, hat einen sehr großen Aufwand auf sich genommen, um zu uns zu kommen. Wöchentlich hat sehr intensiv an der Therapie mitgearbeitet, war sehr interessiert, auch sozusagen sein Leben so gut in den Griff zu kriegen, dass er auch weiterhin tatsächlich verhaltensabstinent ist. Also der hat auch nie Übergriffe begangen. Und das ganz tolle Moment war dann, als er einen Partner gefunden hat, etwas, was wir nie gewagt haben, auch nur uns vorzustellen, nachdem er früher gar nicht in der Lage war, mit erwachsenen Menschen, mhm, Nähe, auch körperliche Nähe zu erleben, hat er einen ganz tollen Partner gefunden, mit dem er inzwischen seit sehr vielen Jahren sehr glücklich zusammenlebt. Und er ist nach wie vor noch pädophil und er braucht auch seine pädophilen Fantasien, um auch Sexualität sozusagen befriedigend erleben zu können, mhm, begeht keinerlei Übergriffe und ist aber jetzt auch in der Lage, eine schöne, gute Beziehung mit einem Mann zu leben. Das heißt, er ist nicht mehr in der Einsamkeit, mhm, gefangen, sondern es ist tatsächlich gelungen, dass er jetzt ein zufriedenes Leben lebt.
Kann man da vom Normalfall sprechen, dass sich so die Sexualität so wandelt, dass jemand irgendwann vielleicht doch auch auf Gleichaltrige steht? Oder ist das jetzt wirklich ein spezieller, ein außergewöhnlicher Fall bei deinem Patienten?
Da bin ich sehr froh, dass du nachfragst. Es gibt mir die Möglichkeit, das noch ein bisschen zu differenzieren. Also wir können an der Sexualität und an der Erregbarkeit, konnten wir auch von diesem Patienten, nichts verändern. Mhm. Also er ist nach wie vor ausschließlich pädophil. Mhm. Das heißt, Sexualität klappt nur, wenn derjenige an Kinder denkt. Mhm. Dann kommt er zum Orgasmus. Das, was sich da verändert hat, und das ist tatsächlich auch, ich würde jetzt mal sagen, in den letzten Jahren einer der wenigsten Fälle gewesen, wo es gelungen ist, die Beziehungsfähigkeit zu verändern. Also dieser Mann kann jetzt Beziehung erfüllend erleben. Er hat eine Bezugsperson, der ihm besonders wichtig ist. Er hat sozusagen den Lieblingsmenschen für sich gefunden. Und das ist etwas, was auch dieser Mann sich sein ganzes Leben lang nicht hat vorstellen können. Weil er eben Erwachsene weder körperlich, also er konnte auch körperliche Nähe nicht aushalten. Mhm. Und das ist etwas ganz Besonderes gewesen. Also das ist nicht die Regel. Da geht es aber tatsächlich um das Erleben von, ich nenne es jetzt mal platonischer Liebe vielleicht. Ja, also Beziehungserleben, bester Freund, wie man es auch immer, mhm, nennen möchte. Aber unabhängig von der Sexualität dieses Patienten.
Kannst du grob sagen, wie lange ihr daran gearbeitet habt?
Dieser Patient war ungefähr, ich würde jetzt mal ganz grob sagen, 2-2,5 Jahre bei uns in Therapie. Ich glaube, 2 Jahre war er in der sehr intensiven Therapie und er ist uns dann nach wie vor kommt er ab und zu zu uns und kommt in die sogenannte Nachsorgegruppe, um einfach so ein bisschen aus seinem Leben zu berichten.
Ist das dann, wenn er zum Beispiel in diese Nachsorgegruppe kommt, so ein bisschen wie, Mentor ist vielleicht das falsche Wort, aber habt ihr Patienten, die vielleicht schon lange da sind, zu denen andere neu dazugekommene Patienten aufschauen und sagen, das ist ein tolles Beispiel, das würde ich gerne auch erreichen, diesen Fortschritt?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also es wäre auch tatsächlich ein wichtiger Faktor einer Gruppentherapie, dass neu dazugekommene Patienten sich quasi orientieren können an schon Erfahrenen und dass es so eine Art Erfahrungsaustausch gibt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und natürlich auch bei uns wirksam an der Stelle, ist zumindest unser Empfinden an der Stelle.
Kommt natürlich wahrscheinlich auch immer auf den Menschen an. Es gibt Menschen, die sind gerne bereit, was weiterzugeben und dann gibt es wahrscheinlich wieder Menschen, die sagen, hey, ich bin hier wegen mir und ne? Also ja, je nach Charakter.
Ja, aber die geben natürlich zwangsweise was weiter. Mhm. Selbst wenn die einfach in die Gruppe kommen und kurz von sich erzählen, dann motivieren sie ja Patienten, die noch nicht an dem Punkt sind. Denn unsere Patienten kommen ja sehr häufig sehr hoffnungslos. Und es ist ja erstmal auch ganz schlimm zu wissen, aha, ja, okay, ich habe Pädophilie, ich bin pädophil und das ist etwas, was ich nicht verändert kriege. Das macht ja erstmal fast eine Ausweglosigkeit im ersten Moment. Und wenn dann aber erfahren wird, dass da jemand anderem was gelungen ist und der fühlt sich wohl und der kann mit seiner sexuellen Neigung unter Anführungsstrichen gut umgehen, der kann die gut aushalten, die nimmt nicht mehr den Stellenwert ein. Das erleben wir ganz oft, dass das gerade für neue Patienten, die bei uns einsteigen, unglaublich motivierend ist. Und ganz viele sagen dann auch, drücken das auch aus und sagen, ich freue mich, dass ich jetzt da bin und ich würde mir wünschen, ich komme in 1-1,5 Jahren auch zu diesem Punkt.
Okay. Was mich noch interessieren würde, wenn man pädophil ist, ist man dann nur sexuell erregbar auf Kinder oder kann da auch wirklich Liebe entstehen?
Also oftmals, klar, sexuelle Erregbarkeit wäre ein Aspekt davon, aber viele Patienten berichten eben auch, dass sie tatsächlich Gefühle für Kinder entwickeln oder für Jugendliche. Also im Endeffekt kann man sich so vorstellen wie bei Teleiophilen, also Personen, die auf Erwachsene stehen, auch. Also sexuelle Erregbarkeit und eben aber auch romantische Gefühle, Beziehungswünsche und so weiter. Also ich würde sagen, da gibt es nicht so einen großen Unterschied in den meisten Fällen.
Also vor dieser Therapie habe ich mir wirklich geglaubt, dass ich dieses Mädchen liebe, ne? Dass es wirklich um Zuneigung geht, ne? Klar ist das Sympathie eine Rolle, ne? Aber es hat mit Liebe nichts zu tun.
Was passiert denn, wenn jetzt eine Therapie scheitert, beziehungsweise wenn jemand rückfällig wird? Behandelt ihr den dann ganz normal weiter oder müsst ihr dann anders vorgehen?
Naja, letztendlich ist es ein bisschen wie in der Suchttherapie auch. Mhm. Wir müssen auch mit Rückfällen arbeiten. Das heißt, dass wir, je nachdem, wie sich der Patient zu seinem Rückfall stellt, also wenn der nicht gerade stolz ist auf das, was er getan hat, da kommen wir dann in einen großen Konflikt. Aber wenn das tatsächlich auch eine Handlung ist, die derjenige bereut und wo er sagt, das ist mir jetzt nicht gelungen, ich bin jetzt, was weiß ich war wieder im Internet, dann ist es etwas, wo wir versuchen, uns dem wirklich ganz differenziert und feinstreifig zu nähern. Das heißt, wir schauen uns ganz genau an, wie war die Situation und versuchen die als prototypisch, ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, aber so kann man sich es ungefähr vorstellen. Wir versuchen ganz genau zu verstehen, in welcher Stimmungslage, in welcher Situation hat er welche Entscheidung getroffen und an welcher Stelle hätte er eigentlich schon frühzeitig aussteigen können. Und auch müssen. Mhm. Und damit arbeiten wir sehr intensiv, weil wir eben versuchen, über diesen Weg die Situationen nochmal anzuschauen, um dann für die Zukunft zu lernen. Das ist sozusagen die Vorgehensweise, die wir machen. Das unterscheidet sich jetzt aber nicht unbedingt von der Suchttherapie und es wäre ja sowieso unser Vorgehen.
Ich kann mir auch vorstellen, etwas, was eure Patienten brauchen, ist Motivation. Also, um jede Woche zu euch zu kommen, um abstinent von ihrer Neigung zu bleiben. Ja, und Motivation ist ja natürlich was, dass man irgendwie aus der Familie, den Freunden oder dem Kreis der Angehörigen schöpfen kann. Und darüber sprechen wir nächste Woche, über die Angehörigen. Wir haben es ja gerade schon mal leicht angeschnitten. Michi, unser Pädophiler, der mit uns gesprochen hat, meinte selbst für ihn mit die größte Hilfe, dass seine Frau zu ihm zugestanden ist und auch tatsächlich, dass er sich einigermaßen wieder versöhnen konnte mit den Eltern seiner Nichte, bei der ja der sexuelle Übergriff stattgefunden hatte. Darüber sprechen wir nächste Woche, weil ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema. Ich persönlich wüsste nicht, wie ich jetzt reagieren sollte, wenn ein guter Freund oder mein Vater oder ich weiß nicht, wer sonst zu mir kommen würde und sagen würde, du, ich habe ein Problem, ich glaube, ich bin pädophil. Darüber sprechen wir einerseits, wie man da am besten mit umgeht, vielleicht auch, was wichtig für den Pädophilen selbst ist. Und ja, mich würden auch so ein bisschen wieder natürlich die Geschichten interessieren, von denen ihr sicher einige habt, weil ich bin mir sicher, das geht in die eine Richtung ins Extreme und vielleicht auch irgendwie in die andere Richtung ins Extreme.
Ja, da gibt es eine große Bandbreite auch bei der Reaktion von Angehörigen.
Über diese Reaktion sprechen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch beiden, dass ihr heute wieder da wart. Und
gerne.
Wie in jeder Folge natürlich, wenn ihr selbst Probleme habt, wenn ihr vielleicht die Vermutung habt, ihr könntet pädophil sein, schaut auf die Website www.kein-täter-werden.de vorbei. Da findet ihr alle Infos, da findet ihr Telefonnummern, die ihr anrufen könnt und dann landet ihr zum Beispiel bei Matthias hier und der wird euch dann helfen und sagen, wie es weitergeht.
Genau.
Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch eine Bewertung da lasst. Das hilft ja immer so ein bisschen, um in den Podcast-Trends nach oben zu kommen. Macht's gut.
Kein Täter werden. Ein Leben mit Pädophilie. Der Podcast.